Super. Wir wollen Fortsetzung machen mit unserer neuen Predigtreihe über die erste Gemeinde in Jerusalem. Und ihr habt den Bibeltext aufgeschlagen. Ich möchte uns das nochmal lesen, diesen Teil, den wir in diesen Wochen oder in einem halben Jahr, über ein halbes Jahr, immer versetzt mit ein paar Wochen Pause, uns anschauen wollen. Aber dazu dann gleich. Wir werden gleich diesen Text sehen. Ich will nochmal auf den Zusammenhang eingehen. Letzte Woche haben wir begonnen mit dieser Predigtreihe und den Vers 38 in Kapitel 2 uns angeschaut, beziehungsweise den ersten Teil von diesem Vers 38. Und das ist auch heute Inhalt und wir werden uns heute um den zweiten Teil dieses Verses kümmern, wo Petrus sagt, jeder von euch lasse sich taufen. Der Zusammenhang noch einmal, Petrus hat eine Predigt gehalten vor den Juden in Jerusalem. Nachdem Jesus Christus auferstanden war und zurück zu seinem Vater in den Himmel gegangen war, kam es zu Begegnungen in Jerusalem und Petrus hält diese Predigt zu Pfingsten, als der Heilige Geist gekommen war, als Dinge passierten, die eben nicht jeden Tag geschahen und die Menschen sehr neugierig und fragend waren. Und dann predigt er in Kapitel 2 und macht den Juden deutlich, dass Jesus der Messias ist. Das ist die zentrale Botschaft der ersten Christen. Jesus Christus ist der verheißene Retter. Er ist der, den Gott verheißen hat über viele Jahrhunderte und er ist endlich gekommen und hat alles das erfüllt, wovon im Alten Testament die Rede war. Und jetzt hat Gott den Heiligen Geist gesandt. Die Juden, das lesen wir in Vers 36, als Petrus sagt, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn, nämlich Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und dann reagieren sie, als sie das hörten, Vers 37, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den Aposteln, was sollen wir tun? Was jetzt? Und da war die Antwort, die haben wir uns letzte Woche angesehen, tut Buße, kehrt um. Das werde ich im Detail jetzt nicht mehr wiederholen. Ihr könnt die Predigt auch gerne nochmal nachhören. Sie steht auf der Website bereit, wer also vielleicht letzte Woche nicht da war. Ändert eure Einstellung, euer Denken und euer Handeln. So könnten wir es auch sehen, diese drei Punkte, die haben wir letzte Woche festgestellt. Und jetzt geht es eben weiter. Jeder von euch lasse sich taufen. Also Schritt zwei quasi, nach der Buße, nach der Umkehr, jeder von euch lasse sich taufen. Wir lesen nochmal den gesamten Text, 37, Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Wir haben uns letzte Woche daran erinnert, dass hier mindestens 10 Punkte aufgezählt werden, die so das Leben der ersten Gemeinde ausmachten. Wenn du ganz ins Detail gehst, kannst du sogar mindestens 13 finden. Wir haben einige zusammengefasst. Und wir wollen uns mit diesen unterschiedlichen Punkten beschäftigen. 4 davon sind ganz zentral. Das ist wie diese 4 Beine eines Stuhles, ja, der 4 Beine braucht, um gut stehen zu können. Die Lehre der Apostel, das Gebet, das Brechen des Brotes und die Gemeinschaft in Vers 42. Und da drumherum gruppieren sich eben eine ganze Menge anderer Elemente. Mit der Buße haben wir uns letzte Woche beschäftigt und heute wollen wir uns mit der Taufe beschäftigen und einfach in die Schrift schauen, was sagt die Bibel zu diesem Thema? Nun, das ist so umfassend, da werden wir heute Morgen, würden wir nicht fertig werden, wenn wir uns mit allen Bibelstellen beschäftigen, die von Taufe reden. Deshalb habe ich einige rausgesucht und ich bitte dich einfach für zu Hause dieses Thema weiter zu bearbeiten. Und einfach mal weiter dich reinzudenken, was sagt die Bibel über Taufe? Zunächst einmal stellen wir fest, und das ist ein wichtiger Grundsatz, wenn wir die Schrift studieren, dass wir nicht alle Bibelstellen, die jetzt den Begriff Taufe oder Taufen enthalten, in einen Topf schmeißen können. Und dann rühren wir einmal um und dann haben wir irgendwie so ein Ergebnis. Das funktioniert nicht, das will ich euch auch gleich kurz begründen. Sondern wir müssen schon schauen, in welchem Zusammenhang wird dieser Begriff gebraucht und in welchem Zusammenhang der Bibel wird von Taufe gesprochen. Also, das ist ganz wichtig. Nimm das als Grundsatz mit für dein persönliches Bibelstudium. Es ist nicht unbedingt so, wenn ein Begriff hier auftaucht und dann in einem anderen Buch auch nochmal, dass es immer genau dasselbe meint. Genau, ich will euch das kurz zeigen. Denn wir finden mindestens neun verschiedene Arten von Taufen in der Bibel, die sich fundamental zum Teil unterscheiden. Und das wirst du sofort merken, das ist nicht immer dasselbe, ja, wenn dieser Begriff gebraucht wird. Also, ganz kurz, wen das mehr interessiert, dem kann ich gerne auch ein paar Bibelstellen geben oder euch zuschicken per E-Mail, wo ihr euch da mal reindenken könnt. Ich will das jetzt nur ganz kurz erwähnen. Welche sind das? Das ist zum Beispiel die Taufe des Johannes. Die wird uns in den Evangelien beschrieben, wo Johannes die Juden zur Buße ruft, sich taufen zu lassen. Das ist eine Taufe, die wir finden. Wir finden sogar eine Taufe mit Feuer. Es gibt eine Bibelstelle, da spricht der Herr Jesus von einer Taufe mit Feuer. Wir finden den Begriff der Taufe mit dem Heiligen Geist. Wir finden eine Leidenstaufe, von der auch der Herr Jesus Christus spricht. Wir finden die Taufe Jesu und seiner Jünger, ja, die auch getauft haben. Wir finden die sogenannte Proselytentaufe. Das ist, wenn Menschen sich zum Judentum bekennen, obwohl sie selber keine Juden sind und sagen, ich möchte fortan aber so leben wie ein Jude und dazugehören. Diese Leute nannte man Proselyten und die wurden auch getauft von den Juden. Also auch das gibt es in der Bibel. Wir finden aber auch das sogenannte Ritualbad oder Reinigungsbad. Das finden wir auch im Alten Testament. Da waren in Jerusalem zum Beispiel, bevor man zum Tempel ging, ganze Becken für aufgebaut worden oder gemauert worden, wo Wasser drin war, wo man dieses Ritualbad vornehmen konnte zur äußeren Reinigung, bevor man gewisse religiöse Riten vollzog. Wir finden sogar eine Taufe auf Mose. Das fiel mir jetzt auf bei der Vorbereitung heute. Wir haben ja in der Bibelstunde das Leben Israels oder des Volkes Israels und Moses betrachten wir ja. Und der Durchzug durchs Rote Meer wird die Taufe auf Mose genannt im Korintherbrief. Das ist ganz interessant. Also auch da wird der Begriff gebraucht, aber wir merken sofort, das sind unterschiedliche Dinge. Und als neuntes eben die christliche Taufe, so habe ich es mal genannt, also die Taufe, um die es heute schwerpunktmäßig gehen soll, die uns betrifft. Gut, also das habt ihr jetzt einfach nur mal gehört, das muss man sich nicht alles merken. Wichtig ist aber, dass wir hieran schon sehen, wir können nicht den Begriff einfach nehmen und hier nehmen und dort nehmen und dann alles so zusammenschmeißen und eine Lehre draus ziehen, sondern wir müssen schon gucken, wovon ist da die Rede. Im Neuen Testament wird, das ist ja in Griechisch aufgeschrieben worden, wird ein Begriff benutzt, Baptisma, der so viel übersetzt wird mit Taufe. Und der bedeutet Eintauchen oder Untertauchen. Das ist die Bedeutung dieses Begriffs und das ist das im Neuen Testament typischerweise gebrauchte Wort für Taufe. Es gibt dann noch die Verbform und ein paar Abwandlungen. Da müsst ihr den Lars mal fragen, der kann euch das wahrscheinlich gut erklären. Also dieser Begriff, der hier gebraucht wird, und der macht uns schon deutlich, allein vom Wort her, dass es hier nicht darum geht, jemanden mit ein paar Tropfen Wasser zu besprengen. Das ist nicht gemeint mit diesem Wort, sondern es bedeutet eintauchen oder untertauchen. Das lässt sich auch gut belegen mit einigen anderen Bibelstellen. An einer Stelle, wo getauft wird, wird sogar betont, die Taufe, die am Jordan, eine Taufe, die am Fluss Jordan stattfand, dort wurde getauft, weil dort viel Wasser war. Kannst du nachlesen in den Evangelien. Also ein Untertauchen ist gemeint mit diesem Begriff Baptisma. So viel als Vorrede. Und jetzt wollen wir uns fragen, welche Bedeutung hat denn nun die christliche Taufe, also das, was wir unter Punkt 9 eben gesehen haben. Darum geht es jetzt. Alles andere müssen wir aus Zeitgründen jetzt außen vor lassen. Aber es ist durchaus interessant, sich damit auch zu beschäftigen. In der Bibel finden wir immer wieder mal Handlungen und Symbole, die Gott ganz bewusst eingesetzt hat und uns gegeben hat als gläubige Menschen. Handlungen und Symbole, die den Glauben, den man ja nicht sehen kann zunächst, der ja innerlich ist, verdeutlichen oder offenbar machen oder etwas zum Ausdruck bringen. Und es scheint, dass Gott bei manchen Dingen Wert darauf legt, dass es solche Dinge gibt. Eben, damit auch andere etwas sehen. Und da kommen wir der Taufe auch schon ein Stück weit näher. Also Wege, die Gott geschaffen hat, damit wir etwas sichtbar machen sollen und können. Jetzt ist das beim Glauben ja so, ähnlich wie bei der Buße, denkt an letzte Woche, dass wir auch dort gesagt haben, das ist zunächst mal etwas, was wir nicht sehen können. Aber wir haben auch gesagt, es ist wertlos, wenn es nicht im Leben sichtbar wird. Ja, also Glaube, schau in den Jakobusbrief, oder Buße, damit haben wir uns letzte Woche beschäftigt, ist sichtbar, und zwar an unserem Leben, an unserem Verhalten. Ansonsten müssen wir ein großes Fragezeichen setzen. Die Taufe allerdings ist ein relativ einfaches Mittel, ich formuliere das mal so, um sichtbar zu machen, was in uns passiert ist. Also diesen Schritt zu Christus hin sichtbar zu machen, auch anderen Menschen um uns herum. Also die Taufe, das Untertauchen im Wasser, war von Anfang an der von Gott gewählte Weg, verschiedene Dinge sichtbar zum Ausdruck zu bringen. Und dazu lesen wir jetzt mal einige Bibelstellen. Und wer mag, der kann die mit aufschlagen. Das ist nie verkehrt, in der eigenen Bibel unterwegs zu sein. Ich habe sie allerdings auch hier noch mal auf der Folie mit dabei. Schlag mal Matthäus 29 auf. In Matthäus 29 finden wir zum Schluss des Evangeliums Abschiedsworte des Herrn Jesus an seine Jünger. Und unter anderem sagt er in Matthäus 29 ab Vers 19, also zu den Jüngern: Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte mal stichpunktartig aus den Versen, die wir jetzt lesen, einige Punkte rausziehen, die, glaube ich, auf der Hand liegen, ja, wenn man diesen Text so liest. Zunächst finden wir, Taufe ist ein Bekenntnis zum dreieinigen Gott der Bibel. Ein Bekenntnis zum dreieinigen Gott der Bibel. Interessanterweise in Apostelgeschichte 2, was wir eben gelesen haben, da hat Petrus ja formuliert, habt es noch im Ohr, ich lese es nochmal: Tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Hier steht es jetzt, der Herr sagt, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist kein Widerspruch. Auch hier müssen wir schauen, in welchem Zusammenhang wird hier was gesagt. Petrus spricht zu den Juden, die nicht glauben wollten, dass Jesus der Messias ist. Und am Ende seiner Predigt sagt er, lasst euch taufen auf den Namen Jesu. Bekennt damit die Gottessohnschaft des Herrn, dass er der Messias ist. Das ist also quasi ein Schwerpunkt, den er hier setzt. Das ist kein Widerspruch zu dem hier, was der Herr sagt. Er sagt, das Bekenntnis zum dreieinigen Gott. Deshalb ist es übrigens für einen Moslem, wenn er sich in entsprechender Umgebung, wo der christliche Glaube verboten ist, wenn er sich taufen lässt und sich zum dreieinigen Gott bekennt, das ist ein hoher Preis, der da gezahlt wird. Und das sollten wir einfach auch wissen, wer sich taufen lässt, bekennt sich zu dieser biblischen Lehre des dreieinigen Gottes. Es ist gleichzeitig ein Befehl des Herrn. Er sagt, geht hin und tauft. Das ist ein Befehl des Herrn, der hier kommt. Es ist nicht so nach dem Motto, dass er sagt, ja, wenn ihr mal wollt oder wenn sich das ergibt oder wenn da mal einer Lust hat. Nein, geht hin. Ein Befehl, dies zu tun. Natürlich nie gegen den Willen dessen, der getauft wird. Ja, das hat ja auch Stilblüten im Mittelalter, wer sich ein bisschen Geschichte auskennt, wo solche Stellen missbraucht wurden. Ne? Das ist natürlich nicht gemeint. Aber die Jünger sollen es tun. Dann finden wir eine interessante Reihenfolge, die hier in diesem Vers deutlich wird. Der Herr sagt, geht hin, macht zu Jüngern, tauft und lehrt. Also auch diese Reihenfolge, die ist ja ganz bewusst vom Herrn so genannt. Geht hin, setzt euch in Bewegung, geht zu den Leuten, macht sie zu Jüngern, dass sie Kinder Gottes werden, dass sie Nachfolger Jesu werden, tauft sie und lehrt sie. Also biblische Lehre, ja, dass man fest wird in der Schrift, dass man unterwiesen wird in der Schrift. Und, das fand ich auch noch ganz interessant, wird ja irgendwie auch deutlich, es ist keine Selbsttaufe. Also der Herr sagt nicht, wer gläubig wird, der kann sich selber taufen. Mal eben im Wasser untertauchen und sagen, ja, jetzt bin ich auch getauft. Nein, das soll durch andere Christen geschehen. Ja, die Jünger sollen hingehen und taufen. Also es ist nicht der biblische Weg, wenn jemand gläubig wird, dass er sagt, ich tauche mich mal gerade unter und jetzt bin ich auch getauft, sondern es soll durch einen anderen Christen geschehen. So viel dazu. Wir kommen zur nächsten Bibelstelle. Markus Evangelium Kapitel 16. Das ist auch wieder am Ende des Evangeliums, diesmal von Markus. Markus 16, Vers 16. Auch ein ganz wichtiger Grundsatz, den der Herr Jesus hier zum Ausdruck bringt. Er sagt, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Zwei Punkte finden wir hier. Das erste, Glauben und Taufe bedeutet Errettung. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, okay, die Taufe ist notwendig, um errettet zu werden. Ist sie das? Nein, das ist sie nicht. Denn im zweiten Teil des Satzes macht der Herr deutlich, Verdammnis, dafür reicht es, wenn wir keinen Glauben haben. Da ist aber die Taufe, spielt da überhaupt keine Rolle. Der Glaube ist das Entscheidende. Aber der Herr macht auch deutlich, die Taufe gehört zum Glauben dazu. Das ist einfach nicht zu trennen. Und es ist ganz normal, wenn wir die Schrift lesen, wenn jemand zum Glauben kam, ließ er sich taufen. Weil es einfach der Wunsch und Befehl des Herrn ist. Also, wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Apostelgeschichte wieder. Vielleicht habt ihr einen Finger noch drin in dem zweiten Kapitel. Wir gehen nochmal auf diesen Vers ein, den wir jetzt schon ein paar Mal gelesen haben und ich lese ihn nochmal. Tut Buße, sagt Petrus, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nochmal, es ist das Bekenntnis hier, schwerpunktmäßig, das Bekenntnis der Juden zu Jesus als Messias. Deshalb diese Formulierung, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung der Sünden. Hat die Taufe was mit der Vergebung der Sünden zu tun? Nein, müssen wir wieder sagen. Wenn wir die anderen Stellen dazu nehmen, wird das sehr, sehr deutlich. Wir hatten noch gerade die Markus-Stelle. Also mit der Vergebung der Sünden, das bezieht sich auf das Buße-Tun, was Petrus hier sagt. Tut Buße. Das ist der Haupt, der erste Schritt dieser Glaube. Ja, tut Buße. Und daraus folgt in Verbindung mit der Taufe die Vergebung der Sünden. Die Gabe des Heiligen Geistes, hat die was mit der Taufe zu tun? Bekomme ich den Heiligen Geist, wenn ich mich taufen lasse? Nein. Danke, ihr denkt mit. Nein, das müssen wir auch wieder verneinen. Wenn wir die anderen Bibelstellen dazu nehmen, ist die Lehre der Bibel eindeutig. Den Heiligen Geist bekommt, wer wiedergeboren wird. Mit diesem Augenblick bekommen wir den Heiligen Geist. Warum steht das hier so? Der Heilige Geist war gerade gekommen, Pfingsten. Petrus hält seine Predigt und antwortet dem Volk auf die Frage, was sollen wir jetzt tun? Diesen Satz hier. Und es war ja die Frage der Menschen dort, wie können wir auch den Heiligen Geist bekommen? Petrus sagt, tut Buße und dann lasst euch taufen. Und dann werdet ihr Sündenvergebung haben und den Heiligen Geist bekommen. Alles in einem Paket quasi, ja. Also, wir müssen es auseinanderhalten und richtig sortieren und dann ist es auch kein Widerspruch. Dann fügt sich eins ins andere und ergibt ein rundes Bild. Wir gehen ein paar Verse weiter im gleichen Kapitel, Apostelgeschichte 2, 41. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also auch hier wieder die Reihenfolge. Eindeutig das Wort aufnehmen, sich taufen lassen. Das haben wir jetzt mehrfach gehabt. Es wird immer unterschiedlich formuliert, aber meint genau dasselbe. Die sein Wort aufnahmen, das heißt, die dem Glauben schenken. Mit Aufnahmen ist gemeint, das Wort Gottes ins Herz, ins tiefste Innere hineinzulassen, zu verinnerlichen, zu glauben. Das ist die Reihenfolge hier. Klammer auf. Uns fehlt die Zeit, um das näher zu behandeln, aber wenn du die Apostelgeschichte liest, wirst du auch durchaus andere Reihenfolgen finden. Das ist ganz interessant. Also mit Taufe, Vergebung, Empfang des Heiligen Geistes. Da gibt es durchaus auch andere Beispiele, die uns dort geschildert werden. Was ist damit? Jetzt denk bitte wieder an das, was ich ganz zu Anfang sagte. Wir können nicht hingehen und alles in einen Topf schmeißen und einmal umrühren und dann eine Lehre konstruieren. Auch hier müssen wir schauen, und das ist deine Hausaufgabe, das zu tun, wenn du magst, diese Stellen mal nochmal zu lesen und zu gucken, um welche Leute geht es hier. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Die Juden und die Samariter. Das ist noch eine besondere Volksgruppe, die dort vorkommt. Und dann die Heiden, also die Nichtjuden. Das sind so drei Gruppen, die ziehen sich ja durchs Neue Testament. Wir gehören zu den Heiden. Ja. Dann gibt es die Juden und die Samariter. Und mit jeder Gruppe verfährt Gott auf ganz individuelle Art. Und das finde ich so schön zu sehen, dass Gott ein Gott ist, der nicht alles über einen Kamm schert, sondern der ein spezielles Programm hat für jeden von uns, auch in unserem Leben. Und auch mit diesen Volksgruppen, die ja historisch bedingt, die hatten ihre Geschichte, ja, und mit dem Volk Gottes auf dieser Erde, mit den Juden, verfährt Gott ja auf eine ganz wunderbare Art. Und ja, das wird jetzt viel zu weit führen, das auszufinden. Es ist einfach super spannend und super interessant, und genauso mit den Samaritern. Und deswegen wirst du solche Spezialfälle in der Apostelgeschichte auch finden. Und Gott stellt bei diesen Geschichten, bei diesen Handlungen Dinge wieder aufs richtige Fundament und sagt, so, jetzt haben wir das geklärt und jetzt geht's weiter. Das ist herrlich zu sehen, wie Gott umgeht mit uns Menschen. Also, die Reihenfolge, die normale, sage ich jetzt mal, Reihenfolge, wie Gott es vorgesehen hat, das Wort Gottes aufnehmen und getauft werden. Apostelgeschichte 8, wir blättern ein paar Seiten weiter. Das ist die Begebenheit, wo Philippus dem Kämmerer oder Finanzminister aus Äthiopien begegnet und er ihm begegnen soll und dann zu ihm hingeht und ihm das Evangelium sagt. Der Kämmerer hatte in Jerusalem eine Schriftrolle Jesaja gekauft und las die auf der Heimfahrt und verstand es nicht. Und Gottes Geist macht Philippus deutlich, geh und schließ dich diesem Wagen an Und dann kann er diesem Finanzminister das Wort Gottes erklären, das Evangelium erklären. Und dann heißt es am Ende, als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Das macht uns deutlich, worüber Philippus alles gesprochen hat in dieser Zeit mit dem Finanzminister. Der hatte von Taufe wahrscheinlich noch nie was gehört, aber Philippus erklärt ihm das. Glaube und Taufe, das gehört irgendwie zusammen. Und dann fahren sie so durch die Wüste und ich stelle mir das vor, dann kommt so eine Oase und da sagt er, ey, da ist ja Wasser, wahrscheinlich die letzte Tankstelle vor der Autobahn. Jetzt lass uns die Taufe durchführen. Und dann wird es gemacht. Auch hier können wir aus dieser Begebenheit einiges herausziehen. Davon will ich lernen. Die Evangeliumsverkündigung von Philippus enthielt offensichtlich auch die Taufe. Ich glaube, das fehlt heute oft. Also ich habe mal so drüber nachgedacht, wenn evangelisiert wird, auch hier, vielleicht sollte man die Taufe einfach, oder nicht vielleicht, das ist, glaube ich schon, gehört irgendwie dazu. Ja, für den Philippus war das überhaupt keine Frage. Er hat ihm auch gesagt, die Taufe gehört dazu. Und schon kam er auf die Idee, als er Wasser sah, ja, was hindert mich eigentlich? Interessant auch, dass der Finanzminister von sich aus die Taufe wünscht. Also nicht Philippus sagt, hör mal, jetzt ist hier gerade Wasser, lass uns das doch noch gerade machen, bevor du nach Äthiopien weiterreist. Dann ist das erledigt. Nein, er wartet. Der Kämmerer sagt es von sich aus. Ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel. Wir sollten niemanden zur Taufe überreden oder drängen. Normalerweise kommt es von dem, der sich taufen lassen will, dass er sagt, hör mal, ja, ich merke, das ist irgendwie dran, das gehört irgendwie zusammen, ich will mich taufen lassen. Andererseits hat Philippus ja auch drüber gesprochen, ne? Das ist die andere Seite. Also sie haben das auch ausgeführt, dass das dazugehört. Also ich glaube, das muss so Hand in Hand gehen. Also hier war es so, der Finanzminister wünscht sich von sich aus die Taufe. Und dann geht er, das kannst du lesen in diesem Text, voller Freude weiter nach Afrika. Diese weite Reise. Und er ist einfach froh im Herzen, als er das so gemacht hat. Froh durch den Glauben, froh durch die Taufe. Wir gucken uns noch einen dieser Spezialfälle an. Aber den werden wir jetzt nicht detailliert uns anschauen, sondern wir kommen jetzt nur auf einen Gedanken drauf an. In Apostelgeschichte 19, in den Versen 1 bis 7. Ich lese das nicht alles. Ist folgende Begebenheit. Da trifft Paulus in Ephesus auf Jünger, also Menschen, die glauben, die aber durch Johannes den Täufer zum Glauben gekommen waren und auch von ihm getauft worden waren. Also quasi der Vorläufer des Herrn, Johannes, der den Weg bereitet hat. Den hatten die irgendwie kennengelernt in Israel, waren dort getauft worden, waren gläubig geworden an Gott. Hatten aber ganz viele Informationen nicht. Es gab ja noch keine Bibel in dem Sinne, wie wir sie haben heute. Und dann sind sie zurück nach Ephesus. Und Paulus spricht mit ihnen und stellt fest, da ist Mangel an Belehrung und er belehrt sie. Und dann ist auch Heiliger Geist ein Thema und auch die Taufe ist ein Thema. Und es heißt dann dort, dass sie sich neu taufen lassen von Paulus. Und daran merken wir ja schon, die Taufe des Johannes ist eine andere Taufe als die christliche Taufe. Paulus hat überhaupt kein Problem damit, diese Leute erneut zu taufen. Diesmal, ich sage jetzt mal so richtig, ja, versteht es korrekt, wie ich es meine. Das zeigt uns, weil die Taufe des Johannes nicht die christliche Taufe ist, die eine andere Bedeutung hat, ist das hier nicht eine sogenannte Wiedertaufe. Ja, das ist ja auch so ein theologisches Streitthema. Darf man sich nochmal taufen lassen? Also wenn du die christliche Taufe bekommen hast, brauchst du nie wieder getauft zu werden. Das ist eine einmalige Sache. Aber hier war es so, das war eine andere Taufe und deshalb sagt Paulus, komm, ich taufe euch jetzt. Okay? Es ist ja die Frage, die heute oft im Raum steht, wenn Säuglinge in der Kirche getauft werden, mit Wasserbesprengung in der Regel, ist das eine gültige Taufe? Da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen, die Schlüsse kannst du dir selber ziehen. Aber was ich sagen will ist, wer sich dann nochmal als Erwachsener durch Untertauchen, eine Glaubenstaufe nenne ich es jetzt mal, vollziehen lässt, das ist vollkommen in Ordnung. Es ist keine zweite christliche Taufe, ja, weil das Untertauchen und der Glaube, diese Dinge, auf die es hier ankommt, als Säugling ja gar nicht vorhanden sein können. Ich will das nur am Rande erwähnen. Das ist eine interessante Geschichte hier. Die kannst du in Ruhe zu Hause dir mal anschauen, die das deutlich macht. Jetzt kommen wir zu Römer 6. Und das ist ein ganz zentraler Text. Das ist der vorletzte, den wir uns anschauen. Und ich glaube, wir kommen nicht umhin, diese Verse zu lesen. Römer 6, 1 bis 11. Und das möchte ich gerne tun, weil sie eine zentrale Belehrung sind, wenn Paulus über Taufe redet. Römer 6, ab Vers 1. Was heißt das nun, fragt Paulus. Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade sich noch mächtiger auswirken kann? Auf keinen Fall. Für die Sünde sind wir doch schon gestorben. Wie können wir da noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod mit eingetaucht worden sind? Durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hinein begraben worden, damit so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Denn wenn wir mit der Gestalt seines Todes vereinigt worden sind, werden wir auch mit der Gestalt seiner Auferstehung eins. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr sklavisch dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal tot für die Sünde. Aber sein Leben lebt er für Gott. Auch ihr sollt von dieser Tatsache ausgehen, dass ihr für die Sünde gestorben seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Der Text würde reichen für mehrere Predigten, deswegen fasse ich mich kurz. Vier Stichpunkte dazu. Was bedeutet Taufe? Was führt Paulus hier auf? Es geht ganz stark um das Thema Tod, gestorben sein, mit etwas nichts mehr zu tun haben, weil man gestorben ist. Taufe auf den Tod, so formuliert es Paulus hier in Vers 3. Er spricht sogar von einem Begräbnis in Vers 4. Und er formuliert es so, eins gemacht im Tod. Nun, was bedeutet das? Paulus sagt, das, was geistlich mit euch geschehen ist, ihr seid mit dem Christus gestorben. Deswegen, die Sünde hat keinen Anspruch mehr an euch. Ja, wenn jemand im Grab liegt, dann kann man machen mit dem, was man will. Da hat niemand mehr einen Anspruch. Da passiert nichts. Und so ist es geistlich mit uns, wenn wir wiedergeboren sind, sind wir tot für die Sünde. Satan hat keinen Anspruch mehr an uns. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber wir können immer wieder zum Herrn kommen und Vergebung bekommen. Aber dieses Grundproblem, das ist gelöst. Im Tod, im Grab. Keiner hat mehr Anspruch. Eins gemacht im Tod. Das sind krasse Formulierungen. Und das ist letztendlich eine Illustration. Die Taufe illustriert, macht deutlich, indem wir unter Wasser getaucht werden, wir sind gestorben. Das ist wie ein Begräbnis, ja, was hier quasi zum Ausdruck gebracht wird. Das unter anderem ist Inhalt von Römer 6. Letzte Bibelstelle. Kolosser 2. Im Kolosserbrief spricht Paulus auch über die Taufe, wie an manchen anderen Stellen. In Kolosser 2, dort heißt es in Vers 12. In der Taufe wurdet ihr ja mit ihm begraben, ja, das klingt jetzt wieder so ähnlich wie im Römer, und zu neuem Leben erweckt, weil ihr auf die wirksame Kraft Gottes vertraut habt, der Christus aus den Toten auferweckte. Paulus bringt hier noch einen Aspekt mit dazu. Es geht hier nicht nur um das Begräbnis, um das Todsein, mit ihm eins im Tod zu sein. Das ist das Erste, symbolisiert durch das Untertauchen. Hier kommt ein wunderbarer Gedanke noch dazu. Paulus sagt, ihr seid auch auferstanden mit Christus. Und das wird durch das Auftauchen symbolisiert. Nun, das gibt es ja bei keinem Begräbnis, ne? Normalerweise wird der Tote ins Grab gelassen. Ende. Hier, sagt Paulus, ist es auch die Auferstehung, also das Herausauftauchen aus dem Wasser. Das wird hier symbolisiert. Und damit merken wir, was die Taufe alles zum Ausdruck bringt. Ja, das ist ganz gewaltig, was da drin steckt in diesem Vorgang. Und ein Mensch, der das verstanden hat, dass er Christus braucht, ein Mensch, der Vergebung bekommen hat seiner Schuld, dem Christus neues Leben gegeben hat, der lässt sich taufen und bringt das zum Ausdruck, was geistlich passiert ist. Und alle können es sehen. Andere Christen, die dabei sind, und es wäre so schön, wenn das so öffentlich ist, dass auch viele, die noch nicht glauben, dabei sind, zum Fragen kommen, ja, das beobachten und schauen und überlegen. Und deswegen ist das Schönste ja eigentlich eine Taufe, die irgendwo, keine Ahnung, an einem Fluss, an einem See stattfindet, wirklich öffentlich ist. Ja, das ist Inhalt des Evangeliums. Christus starb an meiner Stelle und er nahm die Strafe auf sich, die ich hätte tragen müssen. Und das zeige ich jetzt, dass ich das glaube, dass was da passiert ist. Er ging in den Tod, damit ich leben darf. Die Bedeutung der Taufe für uns. Ich fasse zusammen. Erstens, die Taufe ist ein Symbol. Der Taufte stirbt gleichsam mit Christus. Das ist das Untertauchen. Und der Getaufte, er wird mit Christus auferweckt. Das ist das Auftauchen aus dem Wasser. Und wir merken hierbei auch, und das sollten wir immer im Hinterkopf halten, das Wasser an sich, also der Taufvorgang als solches, kann niemals erretten. Das Wasser macht's nicht, sondern das, was geistlich, was innerlich passiert. Es ist ein Symbol, ein zum Ausdruck bringen. Es ist zweitens ein Bekenntnis. Die Taufe ist ein Bekenntnis zum dreieinigen Gott. Ein Bekenntnis, ich habe genau das erlebt, was hier symbolhaft geschieht. Ich habe das erlebt, ich bin mit Christus gestorben und ich bin mit Christus auferstanden. Ich glaube aber auch, die Taufe ist ein Versprechen. Ein Versprechen, das man ablegt vor der Gemeinde und vor anderen Menschen. Und ich möchte es formulieren, wie Paulus das formuliert. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt jetzt in mir. Und auch das wird hier zum Ausdruck gebracht. Mein Leben gehört jetzt Christus. Und deshalb ist Taufe heute noch in vielen Ländern eine Provokation. Wir können dankbar sein, ja, dass wir nicht unter Verfolgung leben. Aber wo das der Fall ist, ist Taufe eine echte Provokation. Weil man das bekennt, weil man das verspricht, weil das öffentlich gemacht wird. Aber deswegen ist es eben gut, dass Taufe einen öffentlichen Charakter hat und nicht irgendwo in der Badewanne geschieht, wo vielleicht nur einer oder zwei dabei sind, sondern dass es möglichst öffentlich gemacht wird. Taufe ist auch ein Gehorsamsschritt. Auch. Weil Jesus sagt, lasst euch taufen, oder den Jüngern sagt, tauft. Es ist ein, hat etwas mit Gehorsam zu tun, weil Gott es möchte, weil es seinem Willen entspricht. Und deswegen lassen Christen sich taufen. Und ein fünfter Punkt, und das gilt für alle die von uns, die schon getauft sind. Ich glaube, Taufe ist auch eine Erinnerung. Eine Erinnerung, jedes Mal, wenn wir hier eine Taufe haben oder ich woanders eine Taufe erlebe, ist es für mich eine Erinnerung an diesen Punkt, wo ich stand und gesagt habe, ich möchte mit Jesus leben. Ich habe das bekannt bei meiner Taufe damals. Und ich erinnere mich neu daran. Deswegen glaube ich, liegt es auch darin, dass es eine Erinnerung ist für alle die, die schon getauft sind. Und vielleicht, wenn du dich heute Morgen erinnerst an den Tag, wo du getauft wurdest, was hast du damals Christus versprochen? Vielleicht mit frohem Herzen, mit Überschwang und ja, und was ist noch davon da? Hinterfrag dich doch heute Morgen ganz neu selber. Auch dazu kann dieses Thema dienen. Was habe ich damals Jesus versprochen und was lebe ich davon heute noch? Und das Schöne ist, auch da können wir jeden Tag neu starten und Dinge festmachen. Wir können dieses Versprechen erneuern, nicht durch eine neue Taufe, aber innerlich einfach dem Herrn unser Leben neu weihen. Und dazu wünsche ich dir viel Gnade. Und wenn du noch nicht getauft bist und hier sitzt heute Morgen, aber weißt, dass du ein Kind Gottes bist, dann denk doch auch neu über dieses Thema nach. Es ist der Wunsch des Herrn und es gehört zusammen. Da brauchen keine künstlichen Wartezeiten sein. Möge Gott es segnen, dieses Thema, was die erste Gemeinde bewegt hat, was dort in Jerusalem geschah. Und es war eine gewaltige Erweckung, die damals begann. Und ich wünsche, dass auch in unseren Herzen Gott etwas Neues starten kann.